In der heutigen Episode mit dem Titel Analytic News, eine besonders nachhaltige Website, möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn Analytic News ist ja unsere eigene Website, unser eigenes Hauptstandbein. Ich möchte über die Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre ein bisschen was sagen, dann über die Optimierungen, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben und immer noch machen und auch einen Ausblick auf die Zukunft geben, was wir noch weiteres vorhaben mit der Seite, weil mehr geht immer. Sei gespannt auf diese Folge. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, es ist immer gut, wenn man selbst eine Website hat oder auch die volle Kontrolle über den Webserver oder fast die volle Kontrolle. Volle Kontrolle hättest du ja nur bei einem Root-Server. Wir haben einen Managed-Server immer gehabt oder Hosting-Pakete. Aber wir haben zumindest die volle Kontrolle über fast den gesamten Code der Seite. Und wenn man halt so ein Projekt schon so lange macht, hat sich natürlich einiges gewandelt. Angefangen habe ich 1998 noch im Saarland. Da hatten wir einen Nachbarn, der selbst Provider war bei der Firma Digitalab, hieß die Firma, das weiß ich noch. Da hatten wir ein Hosting-Paket und da konnte ich immer rübergehen, wenn ich irgendwas in Sachen Server, Domain, sonst was hatte. Und hatte ja auch schon vorher, habe ich ja mal erzählt, an der Uni schon an Servern rumgeschraubt, konfiguriert und deswegen war mir das alles nicht so fern. Und so ist auch die erste Webseite damals entstanden. Das war dann noch eine Zeit, wo es kein HTML oder keine Content-Management-Systeme in dem Sinne gab. Ich habe mich auch in den 1990er Jahren schon mit Typo 3 beschäftigt. Das war mir aber damals zu kompliziert für unsere Anwendungen. Und deswegen war unser Weg dann, den ich damals eingeschlagen habe, den ich manchmal auch verfluche, wir entwickeln unsere Website komplett selbst als kleines Unternehmen. Und wir machen das jetzt, wie ich sagen kann, relativ erfolgreich schon über 25 Jahre. Wie gesagt, wir fingen dann an in den 1990er Jahren. Als ich dann hier nach Südhessen umgezogen bin beruflich, bin ich dann irgendwann von Digitalab weggegangen zu 1&1. Wir hatten dort dann auch am Anfang ein Hosting-Paket für die Domain. Es kamen dann irgendwann noch mehr Domains oder damals war die Empfehlung, du sollst Satelliten um deine Hauptdomain bauen, um dann nochmal Link-Juice an deine Hauptdomain zu geben. Funktioniert natürlich heute alles nicht mehr, hat damals wahrscheinlich auch nur teilweise funktioniert, weil die IP-Adresse natürlich immer dieselbe war aller Domains und diese Links waren nicht so viel wert. Aber so hat man damals gedacht und deswegen haben wir irgendwann auch einen eigenen Webserver uns bei 1&1 genommen. Ich war eigentlich relativ lange dort, bis irgendwann das Thema SSL-Verschlüsselung aufkam und da waren plötzlich die Zertifikate, die es kostenlos gibt, sollten bei 1&1 relativ viel Geld kosten. Dann habe ich mal durchgerechnet, wir haben hier so viele Domains. Das wird mir jetzt hier zu teuer und ich suche mir dann einen anderen Hoster und bin dann bei Hetzner gelandet, wo wir jetzt seit ungefähr, ich glaube, 6 oder 7 Jahre sind. Habe dann gleich auch einen eigenen Managed-Server genommen und bin da eigentlich wirklich zufrieden. Mit dem Server nicht so zufrieden mit dem E-Mail-Handling oder dem Angebot, was die für E-Mail haben. Aber das machen die halt auch nicht selber. Aber die Server, das kann ich wirklich nur empfehlen. Auch der Support ist gut. Und die schrauben sogar mal individuell für uns an Dingen rum. Oder letzt haben wir irgendwo einen Fehler aufgedeckt. Und dann hängen die sich, die Entwickler, da auch rein und sehen sich da auch herausgefordert. Was ich dann gut fand und auch besser fand wie davor teilweise bei 1&1. Gut, aber das wäre nochmal ein eigenes Thema. Die Technik unserer Website, wir haben angefangen früher, die Älteren erinnern sich noch mit Frames, ganz furchtbar auch im Ausdruck und auch hast du immer dann versuchen müssen, dann bei der Verlinkung dann das ganze Frameset neu zu laden, das Ganze dann noch mit Tabellen garniert, das war auch nicht viel schöner und ich habe, glaube ich, irgendwo noch diesen alten Code von damals und wenn ich da mal reingucke, muss ich ins Grausen, kriege ich wahrscheinlich das Grausen oder ich muss mir eigentlich gar nicht so weit gucken. Guck dir nur mal ein E-Mail-Template an. Gut, das hat zwar keine Frames, aber oft noch Tabellen, weil da ja auch immer noch die uralte Outlook-Engine drin ist. Also wenn du mal back to the roots willst, dann guck dir mal oder nimm dich mal dem Thema E-Mail-Templates oder Newsletter-Templates an. Das ist halt noch relativ grausam. Ging natürlich irgendwann weiter. Gab es dann HTML4 und später auch HTML5 und CSS. Man konnte semantische Auszeichnungen machen. Haben wir natürlich alles im Laufe der Jahre dann dort auch umgesetzt. Was wir immer hatten, wir sind immer bei Systemschriften geblieben. Das heißt, wir hatten noch nie auf der Seite irgendwelche externen Schriften, die ja die meisten heute haben. Manche müssen sie wahrscheinlich haben wegen ihrer CI und ihrem Branding. Andere nehmen es halt einfach mit, weil das in den Templates drin ist und brauchen es vielleicht auch gar nicht, aber hatten wir nie. Wir sind auch im Lauf der Zeit immer mitgegangen und haben dann gesehen, aha, es gibt jetzt das SVG-Format, das gibt es schon relativ lang. Verwenden wir dann auch gerne mal auf der Seite. Irgendwann kam WebP auf und AVIF. Verwenden wir auch beides sogar auf der Seite. AVIF allerdings im Moment nur für das Header-Bild mit Fallback-Lösung, weil da die Kompatibilität noch nicht so 100% ist. Und bei WebP, sage ich gleich noch ein Wort zu, hatten wir auch noch ein paar Pferdefüße. Die Software, die wir verwendet haben, war von Anfang an PHP, MySQL oder jetzt halt MariaDB. Aber ist ja, glaube ich, ziemlich das Gleiche. Lief immer unter Linux unser Server. Ganz am Anfang habe ich sogar noch mit Perl, als ich die Website noch ganz allein gemacht habe, experimentiert. Das war aber kein Content-Management-System, sondern ich konnte dann über Formulare in Perl statische Seiten erstellen und musste die dann natürlich von Hand wieder bearbeiten nachher, wenn ich da irgendwas ändern wollte oder am Seitentemplate ändern. Das war halt schon relativ aufwendig und da war ich dann froh, dass wir dann irgendwann, ich glaube 2007, 2008, 2009 angefangen haben, das Ganze auf PHP und SQL umzustellen und dass dann so das ganze Backend viel leichter zu warten war. Das war halt schon, ich sage jetzt nicht Quantensprung, ihr wisst, warum ich das Wort nicht mag, aber es war wirklich ein großer Schritt, dass wir halt die Seite dann komplett auch bis heute noch über ein Backend und alle Nutzer, die da drin sind, alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dort eben Sachen als Moderatoren bearbeiten, editieren und ich bin halt immer letztlich der, der es am Schluss freigibt. Manche Sachen kann auch nur ich löschen oder einstellen. Das haben wir alles so für uns individuell programmiert, wie es auch jedes Content-Management-System natürlich hat. Aber wir haben, wie gesagt, unsere eigene Lösung gewählt. Das so ein bisschen zur Historie. Jetzt noch ein paar Sachen zu den Optimierungen, die wir an Analytic News vorgenommen haben. Wir haben natürlich irgendwann die HTML4-Reste entfernt, Kommentare entfernt, Leerzeichen, Leerzeilen entfernt, um den HTML-Code übersichtlicher und schlanker zu machen. Das hast du halt sehr oft, dass das unübersichtlich wird. Und die meisten von euch werden auf den HTML-Code wahrscheinlich gar keinen Einfluss haben, weil sie nicht an die Templates rankommen. Wir haben das Glück, wir können da eben auch alles umsetzen und machen. Und alles, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe, ist an dieser Seite ausprobiert, optimiert. Deswegen darf man dem auch Glauben schenken, dass da nicht, ich nicht irgendwas nur recherchiert hätte. Das ist alles an der eigenen oder an eigenen Projekten ausprobiert. Dann beim Thema CSS hat sich natürlich auch irgendwann, haben sich die Tabellen zum Glück weitgehend erledigt, wo wir, glaube ich, an ein paar Stellen im Backend immer noch Tabellen benutzen. Aber das ist halt so eine Sache. Backends müssen ja nicht schön sein, die müssen eher funktionieren. Könnten wir auch noch mal ran, das zu verbessern. Es war natürlich auch mit CSS irgendwann möglich, Media Queries zu nutzen und responsive Webseiten zu machen, weil als ich anfing, musst du den jüngeren Entwicklern heute sagen, da gab es noch keine mobile Website. Da hast du nur die normale auf großen Monitoren, das waren dann noch Röhrenmonitoren gehabt und das kam ja erst so wahrscheinlich so Richtung Jahr 2010, wo das dann immer wichtiger wurde und Google hat ja irgendwann noch gesagt, wir sehen jetzt so die mobile Website als die an, die wir für unseren ganzen Ranking-Algorithmus primär benutzen. Aber das war, klingt auch im Retrospektiv so ein bisschen merkwürdig, dass man das gar nicht brauchte. Unser CSS, um das nochmal abzuschließen, habe ich irgendwann komplett komprimiert nach den Ideen von Jens Oliver Meyert. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, dass wirklich in der CSS keine Doppeldeklarationen mehr vorkommen, Kurzschreibweisen verwendet werden. Damit kannst du halt ein CSS in der Kilobyte-Zahl reduzieren, aber du machst natürlich auch dem Prozessor weniger Arbeit, weil der muss das natürlich auch alles rendern und das war halt auch schon mal noch eine wichtige Entwicklung. Wir haben noch mit CSS immer CSS-Sprites, das heißt mehrere Bilder so zusammengefasst in ein Bild und dann per Koordinaten angesprochen. Und irgendwann sind wir dann auch weitergegangen zu SVG-Sprites für die ganzen Social-Media-Icons. Das heißt, wir verwenden nie oder haben nie irgendwelche Icon-Fonts verwendet. Da hast du 500 Zeichen und verwendest 10 und die anderen hast du immer als unnötigen Ballast. Das heißt, wir haben unsere eigenen Zeichen Sätze und definiert, was wir brauchen und haben die in sogenannten SVG und CSS-Sprites abgelegt. Wie das alles so funktioniert, habe ich auch in meinem Buch beschrieben. JavaScript können wir eigentlich relativ schnell abhandeln. Wir haben ein Mini-Mini-JavaScript, das wird eigentlich nur noch genutzt auf der Webseite, um Iframing zu verhindern. Das heißt, ich möchte halt nicht, dass Analytic News in irgendwelchen Framesets angezeigt wird. Das kannst du mit einer Zeile JavaScript unterbinden. Das war früher, als es die Frames noch gab, immer so eine Technik, da Leute dann Content übernehmen konnten. Deswegen gibt es das. Und was wir noch machen, um Links an Social-Media-Seiten übergeben zu können, wenn jemand die empfehlen will, muss man das halt auch über JavaScript machen. Das sind eigentlich die einzigen Dinge, die generell auf der Gesamtwebsite sind. Dann haben wir natürlich noch bei Formularhandling teilweise JavaScript, aber auch relativ moderat, nur so ein paar Komfortfunktionen. Und zwei Dinge, wo wir es halt nutzen müssen bisher, ist unsere Werbebannerverwaltung. Das heißt, wir haben Werbebanner auf der Seite. Da gibt es auch mit OpenX, heißt das, glaube ich, ein kostenloses Tool oder ein Open-Source-Tool, das eben ein JavaScript verwendet. Habe ich aber selbst auch bei uns installiert, auch um kein Cookie-Banner und mit der DSGVO keine Probleme zu haben. Das muss halt sein. Und wir sind irgendwann auch von Google Analytics, was wir hatten, zu Matomo übergegangen und haben das aber auch lokal auf unserem Server installiert und das kannst du dann auch so konfigurieren, dass die allermeisten Juristen, glaube ich, sagen, dass du dann auch kein Cookie-Consent-Banner brauchst. Haben wir deswegen auch gar nicht und das nervt ja auch die Leute immer. Unser Server, da haben wir natürlich auch gewisse Kontrolle drüber. Das heißt, wir haben den Cache entsprechend konfiguriert für alle unterschiedlichen Dateitypen, Bilder, HTML, CSS etc. Wir haben natürlich irgendwann, das war ja der Grund, warum wir dann gewechselt sind zu Hetzner, alles auf HTTPS umgestellt, so als Early Adapter, noch bevor die DSGVO das vorgeschrieben hat. Und der Server hat auch das HTTP2-Protokoll, was ja auch nochmal die Bearbeitung schneller macht. HTTP3 funktioniert leider noch nicht bei Hetzner, müsste ich mal nochmal nachfragen. Das können aber Content-Delivery-Netzwerke, die man in bestimmten Fällen nutzen könnte. Für uns ist das aber keine Option. Und es hat mir auch noch nie jemand belegen können, dass ich mit einem Content-Delivery-Netzwerk, obwohl es überall empfohlen wird, letztlich Strom sparen kann mit einer Website, weil ich habe ja auch einen riesen Overhead an Infrastruktur und dauerhaftes Hin- und Her-Kopieren. Aber da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Aber wie gesagt, deswegen haben wir das HTTP3 nicht. Und viele nutzen ja die CDNs auch nur, weil halt ihr Server bestimmte Sachen nicht kann oder für Bildumwandlungen. Brauchen wir aber alles nicht, weil wir das selber machen. Wort Domains. Wir haben am Anfang hieß die Webseitendomain noch www.analytic-news.de. Ihr seht schon den Fehler oder den Kollateralschaden. Bindestriche in Domainnamen sollte man ja vermeiden. Und sind ja auch im Smartphone dann ziemlich doof einzutippen. Gut, als wir anfingen, gab es noch keine Smartphones. Deswegen sind wir irgendwann zu analytic.news gewechselt. Das passt dann natürlich viel besser. Du sparst einige Zeichen ein, ist leichter einzutippen. Und .news kommt noch dem Inhalt der Seite sehr nah. Da habe ich jetzt gar nicht groß was drüber erzählt. Das ist, weil es halt nur für Fachkreise, Naturwissenschaftler ist. Ihr könnt euch gern, das ist ja der Vorteil, bei jeder Seite den Quellcode angucken. Ihr könnt euch die Seite angucken. Ihr könnt mich fragen dazu. Der Inhalt ist ja eigentlich für euch dann wahrscheinlich zweitrangig, weil da werdet ihr, aus der Ecke kommt ihr nicht. Aber das ist ja vollkommen egal. Wie gesagt, wir haben dann die Domain irgendwann gewechselt und wir haben noch die ganzen Satellitendomains irgendwann abgeschaltet, weil wie gesagt, das hat nur einen geringen Effekt gehabt und das hat auch einen hohen Wartungsaufwand gehabt. Und ich habe dann die Teile, die es noch gab, irgendwelche Shops zum Beispiel, da hatte ich eine eigene Domain dafür, die heißt laborshop.de. Könnt ihr übrigens immer noch kaufen, will ich gerne loswerden. Ist ja eigentlich eine schöne Domain. Da hatten wir zum Beispiel dann ein Verzeichnis von Online-Shops aus der Laborbranche und die habe ich jetzt alles in Analytic News integriert. Wir hatten auch eine eigene Domain für die englische Seite und das habe ich natürlich dann auch abgeschafft. Und wenn ihr damit spielt, diese ganzen Domains in, sagen wir mal, in Ordnung zu bringen, dann empfehle ich euch das kleine Büchlein von Markus Hövener, der das ja auch sehr schön zusammengestellt hat. Das werde ich ja auch nochmal verlinken in den Shownotes, wie ihr eine internationale Website am sinnvollsten aufsetzt. Und wenn ihr das nur mit einer Domain machen wollt, wie wir mit der News, dann ist das eine gute Hilfe für euch. Und das hilft euch auch, ganz viel Ballast und Programmcode loszuwerden. Was machen wir noch auf der Seite? Wir haben immer Linkprüfungen laufen, wir haben da eigene Tools entwickelt, weil wir haben halt zigtausend externe Links auf der Domain. Und das ist natürlich schlecht, sowohl für die Nutzer als auch für Google oder ein negatives Signal, wenn da relativ viele kaputt sind. Zusätzlich setze ich noch den Screaming Frog dafür ein, um dort nochmal Broken Links zu finden, weil wir haben halt diese eigenen Tools nicht in allen Unterrubriken. Und natürlich ist die Google Search Konsole auch immer noch hilfreich, um Fehler oder Indexierungsprobleme zu sehen. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, ich hatte die Seiten mit Perl statisch gemacht. Und wir haben heute auch ganz viele Bereiche. Zum Beispiel, wir haben ein Nachrichtenarchiv. Da sind über 10.000 Nachrichten bis ins Jahr, ich glaube, 2002 drin. Und da wird immer ein statischer Export, kann ich dort machen, wenn ich das Template ändere. Ansonsten wird es immer inkrementell gemacht. Wenn halt eine neue Nachricht veröffentlicht wird, wird immer eine statische Seite generiert, was die Seite schneller macht, was auch den Stromverbrauch reduziert. Und das sollte man sich sowieso überlegen, statt Sachen oder große Webseiten mit sehr großen Datenbanken. Wenn du Inhalte immer aus dynamisch generierst, aus Datenbanken, kostet das natürlich mehr, sagen wir mal, Strom am Prozessor, weil er natürlich mehr arbeiten muss. Wenn du eine statische Seite exportierst, ist sie auch rasend schnell. Das ist auch ein Vorteil. Deswegen testet gerne auch die Analytic News mit allen Tools, die ihr so findet. Ich kann jetzt ein bisschen protzen. Website Carbon natürlich A+, Digital Beacon natürlich auch beste Werte. Gut, PageSpeed hat manchmal ein paar Dinge, die ihm nicht so gefallen, aber da kriegst du ja schon Abzüge, wenn Icons vielleicht aus seiner Sicht zu nah zusammen sind. Und die 100 Punkte sollte man eh nicht überall anstreben, aber wir haben da eigentlich ein sehr gutes Standing. Aber das ist ganz klar, wenn du halt alle Optimierungen machst, die du machen kannst im Rahmen deiner Möglichkeiten, und wir haben, wie gesagt, viel mehr als jemand, der nur eine WordPress-Seite hat, dann ist das natürlich klar, dass das Datenvolumen der Seite hier im Schnitt bei 100 Kilobyte vielleicht nur noch liegt und du kannst trotzdem eine ganze Menge an Bildern und Social Media Icons und sonstigen Kram drin haben. Das ist dann gar kein Problem. Gut, was haben wir noch? Cookies habe ich schon gesagt, dass wir keinen Cookie-Banner brauchen, kein CDN brauchen, habe ich auch schon gesagt. Was wir auch generell nie machen würden, auch nicht für Kunden, egal was die uns zahlen, Embedding von Audio, Video, Social Media Inhalten auf die Seite, weil du hast dann immer diesen Player, und wenn von 100 Leuten 3 jetzt ein Video angucken, hast du aber die anderen 97 haben auch einen Megabyte den Videoplayer geladen, deswegen würden wir das nie machen, das wird bei uns immer nur verlinkt mit Vorschaubild. Gut, das war jetzt hoffentlich so ein kleiner Einblick in die ganzen Optimierungen, die wir an der Seite gemacht haben. Aber es ist natürlich so, du kannst immer noch mehr machen. Deswegen noch zum Schluss ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wir haben auf der Seite relativ viele Bilder. Wir haben natürlich schon viele ins WebP-Format umgestellt, als Vektorgrafiken. Aber wir haben immer noch ganz viele GIF, PNG und JPEG-Bilder. Und da ist natürlich die Herausforderung, die nach und nach auch zu ersetzen. Wobei es auch eine Feststellung ist, dass wenn du zum Beispiel Logos hast im PNG-8-Format, kannst du mit WebP fast nichts mehr gewinnen. Das sind nur noch ein paar Byte. Von daher ist es eher ein Ziel, die JPEG-Bilder, da kannst du immer noch mehr erreichen, die zu eliminieren. Und man muss halt auch immer dann sagen, bei der Eliminierung, LinkedIn ist halt immer noch Steinzeit, aber wie Outlook, könnte ich jetzt wieder böse sagen, Microsoft halt, da musst du halt ein Fallback haben für das Beitragsbild, wenn du einen Blogbeitrag hast, sonst zeigt LinkedIn das nicht an, deswegen habe ich da ein Fallback gebaut, und wie das funktioniert, steht unter anderem auch wieder in meinem Buch. Wollte ich eigentlich gar nicht so viel Werbung für machen, aber ergibt sich halt immer noch mal im Text, weil ich kann halt hier leider nicht alles erklären. Bei HTML gibt es halt auch noch Baustellen. Es gibt ja nächstes Jahr das Barrierefreiheitsgesetz. Das heißt, da habe ich jetzt auch einen Mitarbeiter dran gesetzt, der nochmal unsere ganzen Templates durchgucken soll. Vor allen Dingen valides HTML nochmal prüfen. Das ist ja eine der Vorgaben, dass eben Screenreader keinen Schluck aufkriegen auf deiner Seite, weil das HTML nicht valide ist. Und da ist halt sicher auch noch ein bisschen was bei uns zu tun, um da noch ein bisschen besser zu werden. Aber wir hatten ja auch die Folge mit Annika Brinkmann, die ich euch alle nur noch mal ans Herz legen kann. Weil es gibt leider viel zu viele Leute mit Einschränkungen. Wenn die eure Seite nicht vernünftig bedienen können, ist das halt nicht so prickelnd für die. Und ihr verliert letztlich auch, wenn ihr auf der Webseite was verkauft, Umsatz. Aber letztlich sage ich mal, das sollte eigentlich ein Ansporn sein, wenn ich eine Website mache zu einem Thema, dass jeder Mensch, der die ansehen will, die auch ansehen kann. Muss nicht immer nur um Geld gehen. Thema CSS, da ist halt noch unser Thema. Wir könnten unser Seitentemplate sicher noch ein bisschen vereinfachen, die Responsivität verbessern. Das sind halt so Themen. Aber ich hatte irgendwann diese schönen, schrägen Parallelogramme für die Buttons. Die habe ich irgendwann mal selbst gemacht. Ist übrigens alles CSS. Ganz früher hast du immer so dreieckige Bildchen da eingebaut, so in den frühen 2000er Jahren. Die Eltern erinnern sich, das kannst du auch alles. Du kannst auch mit CSS jede beliebige schräge Linie machen. Und das war dann so ein kleiner Spleen irgendwann von mir. Ist auch schon bestimmt 5 Jahre her, dass ich das praktisch so wie das Logo so angepasst habe. Das könnte man aber immer noch weiter vereinfachen. Zum Beispiel haben wir so viele Boxen, die immer einen Rahmen drum haben. Wenn ich den allein wegmache, wird das Layout einfacher und das kostet dann auch wieder ein bisschen weniger Strom im Rendern. Was wir auch noch nicht haben, Druck-CSS auslagern. Das ist eigentlich eine einfache Aufgabe, habe ich jetzt auch nochmal in der Vorbereitung dieser Folge gesehen. Soll ich mal angehen. Thema JavaScript. Da habe ich jetzt gelernt, letzte Woche von meinem Gast Erhard Maria Klein, war auch eine sehr interessante Folge zum Low-Tech-Magazin, dass man Matomo auch nur mit den Server-Log-Files nutzen kann. Und das werde ich jetzt demnächst mal angehen, das umzustellen. Und dann kannst du natürlich das JavaScript auf der Website entfernen. Und je nachdem, welche Daten und Fakten du aus Matomo brauchst, reichen vielleicht auch die Log-File-Auswertungen. Stichwort Logfile-Auswertung ist auch noch mein nächster Punkt. Da kannst du ja, wie ich auch in meinem Buch beschrieben habe, eine CO2-Bilanz machen. Und das will ich jetzt wirklich mal nochmal regelmäßiger auswerten. Insbesondere, wenn ich jetzt nochmal ein paar Optimierungen mache, ist ja das Maß, wenn du siehst, zum Beispiel hat unsere Seite jetzt im Monat 20 GB Datentransfer. Vielleicht kann ich durch die Optimierung noch mal ein paar hundert Megabyte reduzieren, aber das muss ich halt natürlich dann alles monitoren. Und das ist halt so ein Summenwert, den du aus der Logfile-Auswertung rauskriegst, weil da ja das Datenvolumen immer aufgezeichnet wird. Letzter Punkt, Bots. Da kann man natürlich auch immer relativ viel machen. Wir haben schon ganz viele Bots ausgesperrt, die einfach nur Sicherheitslücken suchen oder ständig Anfragen machen. Du kannst das natürlich nie komplett hinbekommen, aber da gibt es ja auch fertige Listen. Sorry, letzter Hinweis auf mein Buch, da habe ich auch welche verlinkt, die man dann einbauen kann, um dann sinnlosen Bot-Transfer, der auch nur Strom kostet, nochmal zu eliminieren. Aber auch die guten Bots kannst du natürlich steuern, den Google-Bot durch Sitemap-Optimierung. Da haben wir auch jetzt eine Index-Sitemap gemacht und die Teilbereich-Sitemaps, dass das auch immer auch schnell indexiert wird, was für eine Newsseite wichtig ist. Aber das kann Google vielleicht auch helfen, nicht so oft bei uns jetzt irgendwas crawlen zu müssen, wenn die ganzen Sitemaps und die Aktualisierungen funktionieren. Und dann musst du dich natürlich bei den Bots auch mit dem Thema KI-Tools auseinandersetzen. Ich habe im Moment ChatGPT und Bard, glaube ich, gesperrt, weil mir noch nicht so klar ist, was das für einen Nutzen für uns hat. Kann natürlich sein, dass ich es irgendwann wieder ändere, aber das war halt auch so ein Thema, als sie noch keine Links ausgegeben haben zu Quellen, habe ich die erstmal gesperrt, aber es kann natürlich sein, dass ich jetzt sage, oder wenn ihr mir sagt, ihr seid die größeren Fachleute, ich sollte das wieder aktivieren, weil es Nachteile für die Zugriffszahlen bei uns hat, dann mache ich es vielleicht wieder rein, aber ich möchte halt nicht, dass eine KI so das Know-how einer Website, die über 25 Jahre jetzt fast schon aufgebaut wurde, einfach abgreift, ohne Quellenangabe dann nutzt, um anderen Leuten zu helfen. Dafür haben wir da nicht so viel Fleiß und Arbeit und auch Geld reingesteckt, dass das dann einfach so abgegriffen wird. Aber das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Und allerletzter Punkt zu dem Webserver, dem Hosting. Hetzner ist natürlich ein Greenhoster. Die nutzen jetzt aktuell für unseren Server Strom aus Wasserkraft, aber es kann natürlich sein, dass ich irgendwann sage, ich gehe zu einem anderen Hoster nach Norddeutschland, wo dann wirklich 100% Ökostrom direkt verwendet wird, da muss nicht irgendwas nochmal zugekauft werden oder man kann natürlich auch sich Skandinavien überlegen, aber das sind halt Sachen, die werden sich dann wahrscheinlich ergeben, man muss halt immer offen sein und sehen, was sich entwickelt und was für Möglichkeiten sind, aber das sind halt so die Dinge, die ich uns für die Zukunft so aufs Revier geschrieben habt, was wir noch machen können. Und wenn ihr natürlich Ideen habt, was wir noch optimieren sollten, könnten an der Seite, dann schreibt mir gerne. Ich hoffe, ich habe jetzt relativ viel über unsere Seite und meine Erfahrungen dort erzählt, dass ihr euch trotzdem irgendwo weiterhelfen konnten. Keiner wird alles davon anwenden können, es sei denn, er hat volle Kontrolle über Code und Server, aber einige Anregungen konnte ich euch vielleicht noch damit geben. Und damit bin ich auch am Ende dieser Folge und wünsche euch viel Spaß beim Optimieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.